Der Herr sei mit euch. Ja, liebe Geschwister, ihr hört, ich bin etwas angeschlagen, aber wir kriegen es hoffentlich hin. Ihr könnt während der Predigt für meinen Hals beten, das ist gut. Ja, uns soll heute eine Frage bewegen, die ihr alle kennt: Wie kann Gott das zulassen? Wie kann Gott das zulassen? Vielleicht kennt ihr diese Frage aus Diskussionen oder aus Anfragen von Nichtgläubigen. Wie kannst du an einen allmächtigen Gott glauben, der Liebe sein soll, der so viel Leid zulässt auf der Welt? Fels des Atheismus hat man diese Frage genannt, also als das beste Argument gegen den Glauben an Gott. Man ist noch mal ganz anders betroffen, wenn man selbst Leid erlebt, eigenes Leid oder von Angehörigen. Und wenn es schwer erträglich wird und einfach kein Ende nimmt, dann kann sich eben diese Frage in den Kopf und ins Herz schieben: Warum nimmt er mir das nicht weg? Oder verkürzt es wenigstens. Er hat doch eigentlich die Macht dazu. Und dann werden die Zweifel groß, dann kommt ein Unverständnis auf oder sogar ein richtiger Groll gegen Gott. Jedenfalls kommt es zu einer Spannung in die Gottesbeziehung. Und wenn ihr das schon mal erlebt habt, einen Menschen begleitet habt, der wirklich tief im Elend drin saß, dann wisst ihr, das ist oft nicht die Stunde für Argumente und für Erklärungen, warum Gott das tut oder nicht tut. Hiob wirft seinen Besuchern vor, die setzen zu langen Reden an: Ihr seid leidige Tröster. Also je nach Situation und nach Verfassung, in der jemand steckt, manchmal gilt hier: Schweigen ist Gold. Und es geht einfach nur darum, dass man zusammen mit jemand aushält, für ihn betet, also ihn menschlich und geistlich mitträgt. Alles andere kommt emotional gar nicht an. So, was machen wir da jetzt? Jetzt mache ich also genau das, was ich gerade gesagt habe. Ich hole zu einer langen Rede aus. Und bei diesem Thema, muss man sagen, steht der Prediger von vornherein, wenn nicht auf verlorenem Posten, so doch zumindest auf sehr schwierigen, weil man viel sagen kann. Aber gerade wenn jemand emotional leidvolle Erfahrungen macht, dann kommt es nicht an. Damit muss man also von vornherein rechnen und wir probieren es trotzdem. Ich möchte mit euch jetzt drei Annäherungen an diese Frage nehmen: Wie kann Gott das Leid zulassen? Man muss erst mal sagen, die Ausgangssituation ist einigermaßen eigenartig bei dieser Frage, weil Gott sich mit einem Schlag auf der Anklagebank vorfindet. Wie kannst du nur? Also, der allmächtige Gott muss sich vor den Menschen rechtfertigen. Oder, wenn er Glück hat, dann versuchen ihn seine Gläubigen zu rechtfertigen, zu verteidigen, was auch einigermaßen wild ist, wenn man überlegt, dass der allmächtige Gott von ohnmächtigen Menschen verteidigt wird. Es ist sehr merkwürdig. Und dann geht es so: Da denkt der kluge Mensch: Mensch Gott, wenn er alle Macht hat und ganz und gar Liebe ist, na dann müsste er doch jetzt eingreifen und mit einem Schlag den Krieg beenden, die Krankheit heilen und alle Probleme einfach wie die Brausetablette in Wasser in Luft auflösen. Er könnte es doch. Und dann, wenn er das noch recht effektvoll machen würde, zack, alle Probleme weg, na dann würden doch alle mit einem Schlag an ihn glauben. So einfach könnte es sein. Lieber Mensch, Achtung, du begibst dich auf sehr, sehr dünnes Eis. Hinter dem, was ich euch gerade gezeigt habe, steht was, nämlich offenbar denkst du, du wärst der bessere Gott. Achtung. Du denkst, du wärst der bessere Gott, wenn du vielleicht direkt oder indirekt solche Gedanken hast und die Engel muss es frieren. Bei solchen verstiegenen Gedankengängen des unheiligen und sündigen Menschen. Nur mal ganz nebenbei, das ist ein eigenes Thema. Was glaubt ihr, wie oft Gott uns fragt, wie kannst du das zulassen? Und der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach, wer ist's, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Verstand? Ich will dich fragen, lehre mich, wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag mir's, wenn du so klug bist. Und wer das Hiob-Buch schon mal gelesen hat, der Herr führt Hiob an die Geheimnisse des Universums und Hiob wird immer kleiner, weil er merkt, er versteht nichts, gar nichts. Und dann sagt der Herr, wer da meint, alles besser zu wissen, sollte der mit dem Allmächtigen rechten. Hiob aber antwortete dem Herrn und sprach, siehe, ich bin zu gering. Was soll ich dir antworten? Ich will meine Hand auf den Mund legen. Also Vorsicht. Das befriedigt jetzt noch nicht so richtig. Das war die erste Annäherung, aber wir müssen das im Kopf behalten. Jetzt die zweite Annäherung und das ist die entscheidende. Wie kommen wir bei dieser schwierigen Frage, wie kann Gott Leid zulassen, wie kommen wir da überhaupt weiter? Wir müssen weniger spekulieren. Und stattdessen müssen wir dahin gucken, wo wir sehen, wie Gott wirkt in Wahrheit. Es ist überhaupt in allen Fragen des Lebens, in allen Herausforderungen, mit denen wir so zu kämpfen haben, ist es ein Ereignis, auf das wir immer wieder hingucken müssen. Und das ist der Tod unseres Herrn und seine Auferstehung. Das ist der Mittelpunkt des Lebens und von dem her, wenn überhaupt irgendwas klar wird, dann von dort. Immer wieder hin, Tod und Auferstehung Jesu. Und da sehen wir gleich, dass ganz offensichtlich ja diese Frage, wie kann Gott das zulassen, dass diese Frage über dem Karfreitag steht. Und zwar als schreiende Frage. Und dass die Jünger wahrscheinlich sich genau das gefragt haben, wie kann Gott das zulassen? Und sie haben damit für uns alle diese schmerzhafte Erfahrung gemacht, Gott handelt völlig unverständlich. Wir wissen nicht, wie weit die Jünger gedacht haben, aber eigentlich liegt es auf der Hand. Spätestens als Jesus zum Opfer der Folterknechte wurde, müssen die doch gedacht haben, jetzt muss der Vater Jesu Christi Legionen von Engeln vom Himmel schicken und dem Treiben ein Ende machen. Diese Engel kamen nicht, ihr wisst es. Und jetzt müssen wir verstehen, was hier ist. Zwei Dinge werden hier wichtig und deutlich. Die Jünger werden die ganze Zeit gedacht haben am Karfreitag, jetzt ist es doch höchste Zeit, dass der Vater im Himmel eingreift. Aber der Vater im Himmel hat einen eigenen Zeitplan. Wann Zeit ist, wann jetzt ist. Gottes Zeitplan ist ganz und gar nicht identisch mit dem menschlichen. Und jetzt der entscheidende Satz, Gottes Uhr geht anders. Gottes Uhr geht anders. Und diese Wahrheit, Gottes Uhr geht anders, das war den Jüngern am Karfreitag und am Karsamstag unerträglich. Und dann stirbt Jesus und aus Sicht der Jünger hat der Vater noch immer nichts getan. Die Uhr Gottes geht immer noch anders. Jetzt ist er aber wirklich zu spät. Jetzt hat er es verpasst. Jetzt ist er tot. So mussten die Jünger denken. Und die Hoffnung auf Gottes Eingreifen wird begraben. Wie konnte der Vater das nur zulassen? Aber wir wissen es, liebe Geschwister, Gott hat den Zeitpunkt nicht verpasst. Seine Stunde schlägt und er greift ein zu einem Zeitpunkt, den keiner der beteiligten Menschen auf seinem Uhrzifferblatt hatte. Als die Stunde des Todes längst geschlagen hatte, da schlägt Gottes Stunde und es wird Ostern. Gott greift ein. Aber, das sehen wir an der Sache, Gottes Uhr geht anders als unsere. Das ist der erste Punkt, den wir am Kreuz Jesu sehen. Jetzt brauche ich Wasser. Jetzt der nächste. Mit der Auferstehung Jesu wird über dem ganzen Leiden des Sohnes noch was anderes offenbar. Nämlich Gott hat einen umfassenden Plan über dem Leiden seines Sohnes. Und zwar zum Heil. Und sein Heilsplan läuft schon ab, als alles noch schrecklich unheilvoll aussieht. Und das ist eben das Problem. Sein Plan, Gottes Plan, sieht ganz anders aus als der menschliche. Und dieser göttliche Plan hat ein Ziel, nämlich den endgültigen Sieg Jesu über alle Mächte des Todes. Aber dieser göttliche Plan schließt das Leiden Jesu mit ein. Ja, das Leiden des Sohnes ist sogar nötig für dieses Ziel. Und das Problem ist, dass das die Jünger in keiner Weise in diesem Geschehen fassen können oder sehen können. Sie durchschauen Gottes Plan nicht. Und sie durchschauen am allerwenigsten, dass das ein Plan zum Heil ist. Die hängen fest. Wie kann Gott das zulassen? Mehr haben die nicht. Können sie nicht haben. Und das Krasse ist ja, dass der Vater die Rettung des Sohnes verweigert, um damit die ganze Welt zu retten. Aber nach der Auferstehung Jesu ist eines ein für alle Mal entschieden: Gott handelt zum Heil für seine Kinder. Und das gilt für seine Kinder auch, wenn es für sie gar nicht danach aussieht, gar nicht nach Heil aussieht. Gottes Plan und Gottes Uhr läuft, und zwar zum Heil. Das ist seit Ostern für seine Kinder klar. Und was wir da jetzt ausführlich gesehen haben, dass sowohl sein Plan als auch seine Uhr unsere menschliche Logik übersteigt, was wir für sinnvoll und angemessen halten. Und das ist schwer. Anmerkung zu dem Punkt: Wir werden ganz sicher trotzdem nicht einfach in jeder Situation bekennen können, naja, es wird schon für irgendwas gut sein in Gottes Heilsplan, was ich da erleide. Dieser Satz bleibt ein in manchem Elend im Hals stecken. Und der Satz wäre auch falsch. Das ist wichtig. Er wäre auch falsch. Aber nach der Auferstehung Jesu steht eine Wahrheit über dieser alten Welt. Und die müssen wir uns ganz tief einprägen. Gott kann auch dann, wenn sich das größte Elend vollendet, kann er immer noch seinen Heilsplan fortsetzen. Das zeigt der Karfreitag. Und so manches Grab ist für die Zurückbleibenden unerträglich und einfach nur fragwürdig. Aber, und jetzt kommt das Aber von Ostern, es heißt nicht, dass Gottes Stunde nicht auch nach dem Tod noch schlagen kann. Das zeigt uns Ostern. Jetzt die letzte Annäherung. Und es ist interessant, es hat schon wieder mit Zeit zu tun. Und es macht uns Paulus klar, was auch uns klar sein muss, dass wir immer noch in der Zeit der Vergänglichkeit leben. Seit Adam aus dem Garten Eden, aus Gottes Garten vertrieben worden ist, lebt der Mensch jenseits von Eden. Und das heißt, mit all dem Mist, mit der Vergänglichkeit, mit dem Leid und allem, was dazugehört. Und das ist, das muss sich ein Christ klar sein, das ist die Zeit, in der der Widersacher wütet. An allen Ecken und Enden zum Elend der Menschen. Diese Zeit, in der stecken wir noch voll drin. Und es sind hier ganz eindrückliche Sätze, die Paulus hier in Römer 8 macht, was wir in der Lesung gehört haben. Da heißt es ja von der ganzen Schöpfung, nicht nur von den Menschen, sie seufzt und liegt in Wehen. Das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Das zeigt das Leiden an, aber es zeigt eben noch was, dass diese Elendszeit ein Ende haben wird. Dass das Jesus mit seinem Tod und seiner Auferstehung besiegelt hat, dass das nicht das Letzte ist, was wir erleben als Kinder Gottes. Dass es ein Ende haben wird und dass wir eine ganz andere Zukunft erwarten. Aber in diese alte Zeit hinein beruft Jesus seine Nachfolger. Und das vergessen wir manchmal. Er macht von Anfang an deutlich, es ist keine Kaffeefahrt. Es ist eine Leidensnachfolge. Das wissen unsere Geschwister, die verfolgt werden wegen ihres Glaubens, viel besser als wir. Es ist eine Leidensnachfolge, in die Jesus beruft, aber, und den Fehler machen wir ganz oft, doch nicht so, dass Jesus oben im Himmel auf der Wolke steht und hier mit dem Smartphone Weltherrschaft spielt und mit so einem Viertelsauge auf uns guckt, na, mal sehen, ob sie es tapfer hinkriegen und sich ordentlich halten. Ich glaube, so haben wir manchmal einen Blick auf den Herrn. Haben wir wirklich verstanden, dass wir an den Gekreuzigten glauben? Haben wir wirklich verstanden, dass wir damit an den leidenden Gott glauben und ihn bekennen? Und dass Jesus gesagt hat, dass er in seinen Nachfolgern lebt? Und das muss man sich klar machen, was das jetzt heißt. Wenn du in der Nachfolge Jesu lebst, dann sollst du wissen, dass jeder Schmerz, den du fühlst, Jesus auch fühlt. Der steht nicht irgendwie da oben und guckt zu. Jeder Schmerz, den du fühlst, den fühlt er auch, weil er für dich gelitten hat und sein Leiden umfasst alle Leiden dieser Welt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir es uns immer wieder klar machen. Es ist der herrliche, erhabene Gott von Ostern, aber es ist gleichzeitig auch der leidende Gott vom Karfreitag. Es ist bei dem Thema offenbar überzeugender, wenn der Pfarrer auch ein bisschen leidend aussieht. Jetzt, ich bin ein bisschen einfach gestrickt und ich denke als Kind Gottes manchmal, Mensch, hätte der Herr nicht einfach schon mit Ostern, mit der Auferstehung gleich voll machen können und einfach gleich die neue Welt mit dem Ostermorgen schaffen können, den ganzen Mist, dass wir uns das hätten ersparen können. Da sind wir wieder an dem Punkt, Gottes Plan und Gottes Uhr gehen anders als unsere. Aber seit Ostern muss eben seinen Nachfolgern eines klar sein: Gott weiß, was er tut. Und wenn wir das in jeder Situation bekennen, es wird schwer, aber es ist wahr. Und bei Paulus sehen wir, der hat ja nun wirklich viel zu leiden und er hat auch gebeten, dass der Herr ihm seine Krankheit wegnimmt und es ist nicht geworden. Er musste weiter diese Krankheit ertragen. Das dauernd auf Reisen war sicher kein Vergnügen. Aber Paulus ist mitten in der Leidenszeit, in der wir noch stehen, voll gepolt auf die kommende Heilszeit, auf das kommende Heil, voll gepolt. In Christus ist ihm das besiegelt und sicher. Und in dieser Gewissheit fällt ein Satz in Römer 8. Und dieser Satz, das ist das Stärkste, was wir vom Evangelium Jesu her zu unserem Thema überhaupt sagen können. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden in dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden in dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. In anderer Übersetzung, die Leiden stehen in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Oder die Leiden sind nicht wert, verglichen zu werden mit der kommenden Herrlichkeit. Dieser Satz ist so krass. Entweder es ist absolut bescheuert und völlig daneben, oder es ist wahr. Im Himmel werden wir erleben, dass er wahr ist. Und liebe Geschwister, dieser Satz meint ja nun gerade nicht, dass die Leiden ja so bedeutend dann auch nicht sind. Sondern diese Zusage wird ja umso geheuerlicher, weil sie genau davon ausgeht, dass die Leiden der Jetztzeit riesig sind und für viele unerträglich. Man kann also die Leiden gar nicht hoch genug ansetzen und die Herrlichkeit der Zeit der vollendeten Erlösung ist dennoch unendlich höher und ausfüllender. Es ist ein unglaublicher Satz. Und wir können uns das nicht richtig vorstellen. Und wenn unsere Gefühle vom Leid besetzt sind, dann ist diese Aussage gar nicht greifbar für uns, dass die Herrlichkeit der Kinder Gottes unendlich jedes Leid übersteigen wird. Es ist so krass. Aber diese Aussage ist wahr. Amen.